Ja, dann erstmal guten Morgen und willkommen zu meinem Vortrag. Thema ist Containing Containers. Wie lässt sich der Wal bändigen? Also Gedanke ist einfach, Docker hat ja, was Security angeht, zumindest phasenweise nicht unbedingt den allerbesten Ruf gehabt und Gedanke ist V4, einfach reinkommen. Ist einfach mal zu zeigen, was es da so an Sicherheitstechnologien gibt, die man anwenden könnte. Ob man das dann macht, sei jetzt mal offen gelassen, aber man könnte zumindest. Ja, ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Holger Ganteko. Ich habe irgendwann mal im tiefsten Schwarzwald allgemeine Informatik studiert. Damals gab es noch sowas wie Diplom und ansonsten ja, bin ich jetzt seit 2009 hier in Tübingen bei der Science and Computing AG tätig, beziehungsweise Athos, wie wir jetzt inzwischen heißen. Und ansonsten bin ich nebenher noch irgendwie Teilzeitforscher an der Hochschule Furtwangen im Institut für Cloud Computing und IT-Sicherheit und setze mich da mit Containern im HPC-Umfeld auseinander und das Ganze ist in Kooperation mit der Uni Plymouth. Noch ganz kurz zu meinem Brötchengeber, Science and Computing AG, inzwischen Athos genannt, hier in Tübingen, also quasi um die Ecke. Und unser Fokus sind IT-Dienstleistungen und Software für technisch-wissenschaftliche Berechnungsumgebung. Und da setzen wir uns so ja unter anderem mit allem in Deutschland auseinander, was so mehr oder weniger Automotive macht und auch noch andere Kunden, aber das ist so unser Steckenpferdchen. Und da betreuen wir zum Beispiel halt die CAE-Berechnungsumgebung bei gewissen Kunden, Compute-Cluster und alles, was da so dazugekommt. Ja, ansonsten, was habe ich an Thema mitgebracht? Zuerst werde ich mal so ein paar Zitate durchgehen quasi und Meinungen, was es in dem Umfeld gibt. Dann mal kurz gucken, woher denn der schlechte Ruf kommt. Dann schauen, was sich da alles so getan hat. Dann nochmal so ein kleines Update, weil Docker ist ja alle zwei Tage irgendwie was Neues. Und dann gibt es hinten raus noch irgendwie Literatur, weil also zu den meisten Sachen könnte man im Prinzip Einzelvorträge in der gleichen Zeit machen. Ansonsten, ja, da Informatiker gerne bei Null anfangen, gibt es noch eine kurze Einleitung vorweg. Ein bisschen Abgrenzung. Ich habe letztes Jahr was zu HPC erzählt, dieses Jahr dann eher nicht. Ich werde nur am Rand auf Docker-Alternativen, also Rocket, System.d, Endspawn und so weiter eingehen. Zu LXC erzählt glaub, der Christian später direkt im Anschluss was. Insofern, wer sich dafür interessiert, am besten gleich da bleiben. Und sowas wie Singularity oder sowas oder Shifter kommt jetzt auch nicht groß vor. Auf Rocket werde ich vielleicht mal stellenweise kurz in Bezug nehmen. Genau, und Orchestrierung leider auch nicht, obwohl das unter Sicherheitsaspekten natürlich auch relativ spannend wäre. Ja, aber ansonsten kurz das Container-Intro. Ich möchte hier nochmal so ein bisschen mit dem Mythos aufräumen, dass das alles irgendwie komplett neuer heißer Scheiß ist. Stimmt so nicht, also wenn man sich mal so die klassischen Unix anschaut, da gab es von Anfang an eigentlich quasi ein CH-Root. Dann kam unter BSD, ich glaube 2000 oder so ist die Jahreszahl, kam dann noch irgendwie Jails dazu, so als erste Schritte. Unter Linux hat man dann 2002 mit den Namespaces angefangen, dann mit dem Mount Namespace, das ist so einer, also Namespaces sind einer der Kernpfeiler von Containertechnologien. 2006 kamen dann noch weitere dazu, dann gab es irgendwann mal zwischendurch die V-Server, OpenVZ, also gibt es nach wie vor noch, ist aber dann eher inzwischen so ein bisschen tot. Unter der Solaris-Ecke gab es dann noch von Sun hier die Zones und dergleichen, also sind auch so Containertechnologien oder was man heutzutage als Container bezeichnen würde. Damals hat man das dann hauptsächlich Virtualisierung auf Betriebssystemebene genannt. Unter Linux sind dann 2006 die Process Groups damals genannt, inzwischen Control Groups dazugekommen. Als Möglichkeit, um einfach den Ressourcenbedarf bzw. Was ein Prozess an Ressourcen verwenden kann, einzugrenzen. Sage ich aber später noch ein bisschen dazu. Und dann so auf Basis von der V-Server und OpenVZ-Arbeit in Kombination eben mit C-Groups und Namespaces aufbauen, kam dann 2008 LXC dazu. 2013 hat dann Docker quasi so als eleganter Wrapper um LXC irgendwie gestartet, ganz vereinfacht ausgedrückt. Und irgendwann kam dann auch noch Rocket dazu, System.d, Endspawn kam dann auch noch irgendwie dazu, aber das sind im Prinzip so die großen drei aus der Ecke, die man momentan einsetzt. Ja, was ist im Prinzip so das Besondere an Virtualisierung? Also das Ziel ist es halt im Prinzip, ich habe hier unten Hardware, die möchte ich gemeinsam nutzen. Bei klassischer Typ 1 Hypervisor Virtualisierung habe ich hier dann meinen Hypervisor Layer. Nachteil an der Geschichte ist, wenn es mir darum geht, ich möchte hier nur elegant irgendwie eine Applikation containerisiert ausliefern, beziehungsweise halt in irgendwie eine portable Einheit verpackt, beispielsweise, weil ich die an andere weitergeben möchte. Dann habe ich hier den kompletten Stack aus Gastbetriebssystem ja, ist das einfach ein zusätzlicher Anteil meiner Einheit, die ich weitergeben muss. Hier habe ich im Prinzip einfach nur meine Abhängigkeiten für die Applikation und Nachteil an der Stelle ist, es teilen sich alle Container, die laufen halt ja, den Kernel des Gastsystems, des Hostsystems. Soll heißen, wenn ich auf die grenzwertige Idee kommen sollte, irgendwie da oben Windows laufen lassen zu wollen und ich habe hier unten Linux, ist das jetzt eher nicht so drin. Bei klassischer Typ 1 Virtualisierung ist das möglich. Ja, ansonsten Docker. Docker ist momentan nach wie vor noch irgendwie so ein gewisses Hype-Thema und belebt einfach die gefühlt tote Virtualisierung auf Betriebssystemebene neu. Was sagen Sie so über sich? Sie haben mal angefangen, hier Open-Plattformen sowohl für Developers als auch Sysadmins, Build, Ship and Run und so weiter, verteilte Applikationen. Und das Schöne ist, man hat quasi das gleiche Paket irgendwie auf dem Laptop. Ich kann es in die Data Center schieben, in der VM laufen lassen oder dann halt in die Cloud. Inzwischen haben sie diese Selbstverständnis ein bisschen eingedampft auf, ja, wir sind hier World Leading Software Container Platform. Ganz wichtig ist, früher war es nur eine Engine, inzwischen gehört das und noch viel mehr, was irgendwie nicht mehr draufgepasst hat, alles so mit in dieses Universum irgendwie mit rein. Und Docker als quasi so eine Container Engine zu bezeichnen, ist eigentlich fast ein bisschen fahrlässig, sondern es ist halt eine komplette Plattform, mit der man alles irgendwie toll machen kann. Ist momentan gerade so ein bisschen politisch ein Problem, weil diverse Leute meinen, dass sie so das neue alte Microsoft werden, die dann halt irgendwann mal gemeint haben, dass sie irgendwie einen Internet Explorer mit ins Betriebssystem packen müssen. Also sprich, Docker hat irgendwann letztes Jahr mal gemeint, hier die Orchestrierung oder halt den Scheduler Swarm mit reinpacken zu müssen und das gräbt dann so Alternativen für Scheduling wie Kubernetes so ein bisschen. Zumindest erstmal die Berechtigung ab, das heißt, wenn man irgendwie beim Kunden steht und der will irgendwie in dem Umfeld was haben, darf man dem erstmal erklären, warum man den Swarm nicht haben möchte oder dass seine Anforderungen nicht genügt, bevor man ihm dann sagen kann, dass er Kubernetes einsetzen möchte. Ansonsten, ja, sie waren irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Platz und haben dann auch relativ schnell, also die Docker-Jungs, relativ schnell relativ viel Venture-Kapital eingenommen und müssen jetzt halt entsprechend für dieses Kapital auch wieder ein bisschen was liefern und einfach vor dem Hintergrund dieser mega großen Plattform ist momentan einfach so die Sorge, dass es halt zu so einem gewissen Login-Effekt kommt. Sie haben auch gewisse Enterprise-Angebote und so weiter und ja, also es ist einfach irgendwie gerade so eine gewisse Stimmung da, dass man irgendwie so ein bisschen Sorge hat, dass sie irgendwie Weltherrschaft anstreben und so weiter. Also was sie so der Community gegenüber momentan machen, ist einfach, dass sie hier ihr Plumbing, also so diese ganzen Teilprojekte, immer weiter irgendwie auseinanderdröseln und irgendwie freigeben und so weiter. Das ist momentan das, wo sie dran sind. Also zum Beispiel, es gibt die Network, wir hatten es vorhin schon kurz von Run-C, SwarmKit, Notary, InfraKit und so weiter. Also ganze Komponenten, auf die ich gar nicht näher jetzt hier eingehen möchte, geben sie halt frei, dass sie in anderen Projekten auch wieder eingesetzt werden können. Und sie sagen halt, wenn ihr das Enterprise-Paket einsetzen wollt, dann könnt ihr das für uns bitte kaufen. Genau, wie gesagt, wer irgendwie quasi Docker ohne Docker einsetzen möchte, also da gibt es einen netten Talk von der LinuxCon, genau, wie man im Prinzip nur auf Basis von diesem Plumbing irgendwie mit Containern arbeiten kann. Ansonsten Docker. Nochmal ein ganz kurzes Intro, was ist das eigentlich? Genau, so Terminologie und Kernkomponenten. Wenn ich vom Docker-Host rede, dann meine ich im Prinzip das System, auf dem mein Docker-Daemon läuft, auf dem dann auch final die Container gestartet werden. Ich habe einen Client, über den ich dann mit dem Daemon hier interagiere. Und ansonsten habe ich quasi an Workflow-Komponenten einmal die Images. Das ist halt meine Applikation und was so an Environment irgendwie mit benötigt. Wenn ich dann diese Image starte, das ist dann das, was ich quasi als einen Container bezeichne und worauf ich dann also Operationen wie Starten und Stoppen vom Image machen kann. Ansonsten habe ich eine Registry, quasi so mein App Store für Images. Die gibt es, ja, kann ich entweder quasi auf öffentliche Repositories zugreifen oder mir das dann auch selbst irgendwie hinstellen. Und ansonsten Dockerfile, wenn ich sowas automatisiert bauen lassen möchte. Weil wir es vorhin irgendwie noch hatten, so den monolithischen Docker-Daemon sind sie jetzt gerade momentan immer dabei, weiter aufzudröseln. Der neue Ansatz sieht jetzt im Prinzip so aus, dass ich zum Executen meines Images halt eben dieses Run-C hatte. Er habe darüber so als Steuereinheit drüber, habe ich den Container-D. Daran dockt dann halt hier eine Command-Line-Interface an und Docker Engine ist im Prinzip das, mit dem so der End-User kommunizieren möchte. Also die Komponenten hier unten kann man auch machen, ist jetzt nicht unbedingt das, was man irgendwie mal gemütlich geschwind machen möchte, wenn man von dem ganzen Zeug nicht so viel Ahnung hat. Aber das ist im Prinzip, das sind die zwei Komponenten, Container D und Run C, die ich einsetzen möchte, wenn ich sowas in einem größeren Werkzeug irgendwie einbauen möchte. Also wenn ich mir selber einen Scheduler baue und so weiter, da will ich nicht unbedingt hier oben mit der Engine interagieren. Ja, ansonsten, was man vielleicht noch erwähnen sollte, wie gesagt, Container sind nicht grundsätzlich irgendwie was komplett Neues, sondern das Schöne ist, sie bauen einfach auf bestehende Kernel-Technologien auf, die schon seit relativ langem da sind. Um so als Beweis quasi hat hier mal der Jerome von Docker, das ist einer ihrer Chefentwickler. Nochmal der Hinweis, ich habe einfach, um zusätzliche Infos unterzubringen, gibt es dann teilweise unten im Footer Link auf irgendwelche YouTube-Talks oder direkt auf irgendwelche Folien, wo es dann noch zusätzliches Material gibt. Sich einfach mal die Mühe gemacht, quasi in den Kernel reinzuschauen, was es da denn so alles gibt. Er hat dann nach LXC hat er mal gesucht, also sprich einer dieser Containerisierungslösungen, genau null Treffer. Also sprich, ist keine Kernel-Komponente in dem Sinn, dann hat er mal nach Container gesucht, da relativ viel gefunden. Und da hat sich dann gezeigt, da sind halt einfach irgendwelche Hinweise auf Datenstrukturen im Kernel, die eigentlich mit den Containern, wie man sie, oder ja, was im Fokus von dem Talk ist, nichts zu tun hat, sondern halt einfach ein Bezeichner für irgendwelche internen Datenstrukturen wie irgendwie ACPI-Container und so weiter.
Ja? Das hat ja eine ganz lange Geschichte.
Genau.
Also das haben wir vor 10 Jahren die OpenVZ-Leute versucht, ihre Sachen in Kernel reinzukriegen.
Oder genau, mit Virtuoso und bla bla.
Nicht da rein, sondern wir machen das alles so, dass es jeder nehmen kann, jeder auf seine Art kombinieren.
Ja. Genau, also die Kernkomponenten mit Namespaces und Z-Groups ist dann halt irgendwann mal reingekommen. Also da waren die auch nicht ganz unschuldig, irgendwie, ich glaube Virtuoso oder wer war es? Es gab irgendwie zwei Firmen da dahinter und die haben das dann irgendwann mal so die Basics quasi reinbekommen und das sind die, auf die ich noch kurz eingehen möchte. Also Container ist wie gesagt nicht komplett was Neues, sondern im Prinzip einfach nur ein eleganter Name für das Konstrukt aus Namespaces und diesen Z-Groups. Das sind im Prinzip beides diese Basis-Kernel-Technologien, die es gibt. Und der Punkt ist, ich brauche die Namespaces, um halt einfach diesen isolierten Betrieb zu simulieren sozusagen. Da sind manche Geschichten sind Namespace-aware, also zum Beispiel der PID-Namespace, der stellt sicher, dass ich innerhalb meines Containers auch wirklich nur die Prozesse laufen sehe, die im Container sind und nicht auf dem Host oder in einem anderen Container. Und so weiter. Da gibt es ein paar, da ist noch Luft für mehr. Also man könnte sich da zum Beispiel vorstellen, dass man endlich mal ein Time-Namespace auf die Beine stellt, also dass die Container unterschiedliche Zeiten haben können. Oder irgendwie ein Dev-Namespace wäre noch interessant. Ansonsten, ja, habe ich noch die Z-Groups einfach quasi als Möglichkeit, um irgendwelche Ressourcen zu kontrollieren, also sprich, um zu verhindern, auch so ein Stück weit als Sicherheitsmechanismus, dass irgendwie ein Container sämtliche Ressourcen vom Host-System irgendwie leer zieht, kann ich halt irgendwie auf CPU-Shares irgendwie limitieren und so weiter. Aber es ist auch nicht unbedingt alles an Hardware-Ressourcen an der Stelle limitiert. Also wer da eine wirklich sehr, sehr starke Limitierung haben möchte oder halt einfach Grenzen haben möchte, sollte vielleicht dann eher auf Hypervisor-basierte Umgebung setzen. Ansonsten, ja, ganz kurz noch, was kann Docker für dich tun, außer Leben retten? Punkt 1, irgendwie so der klassische Fall, Abhängigkeiten isolieren. Also in dem Umfeld, wo ich herkomme, da geht es dann eher so darum, dass man vielleicht irgendwie 2 Dutzend Versionen von einer Applikation zur Verfügung stellen muss mit allen Abhängigkeiten und da soll alles unter einem vielleicht etwas besser abgehangenen Enterprise-System laufen oder ich habe richtig alten Code, will den auf neuem Betriebssystem ans Laufen kommen. Also ja, so der Thema Legacy Code oder halt einfach unterschiedliche Anforderungen und Abhängigkeiten, das ist ein großes Thema hier, das springen wir mal. Ansonsten sind Container überall da spannend, wo ich halt nicht einfach nur irgendwie ein Programm habe, sondern vielleicht ein Stück weit einfach Workflows, komplette Pipelines einfach nicht nur eine Applikation, sondern alles schön miteinander verknüpft. Das Ganze ist dann vielleicht etwas fragiler, das heißt, in der Installationsanleitung steht, nimm diese Version von Python, nimm diese Version von NumPy und wenn du es zum Laufen bekommen hast, fasst dein System nie wieder an, spiel kein Update ein. Sowas möchte ich dann vielleicht ganz gern irgendwie in einen Container reinpacken. Ansonsten die Möglichkeit, dass ich halt dieses Environment quasi einfrieren kann, dass ich das auch im halben Jahr, Jahr irgendwie noch rausziehen kann. Und ja, dann halt einfach so, wie ich damals gerechnet habe, dann einfach nochmal zum Beispiel irgendwelche Simulationsergebnisse irgendwie reproduzieren. Gerade nochmal so einen Bogen im HPC-Bereich, da hat man dann teilweise einfach das Problem, dass irgendwie Cluster von unterschiedlichen Entitäten gekauft werden, wo so unterschiedliche Applikationsanforderungen haben. Und so kann ich mir dann halt einfach ja, ein Stück weit Flexibilität reinbekommen. Ich installiere nur das Betriebssystem, eine Container-Runtime und starte dann je nach meinem Use Case die entsprechend die Container. Und dann gibt es da noch dann so Specials, wie dass ich da dann noch irgendwie Userland-Optimierung machen kann. Zum Beispiel tut irgendeine Library unter dem RHEL 6 besser als unter dem RHEL 6, als unter dem RHEL 7. Ich habe aber aus Sicherheitsanforderungen irgendwie die Anforderung, dass auch ein hohes RHEL 7 läuft und so weiter. Dann kann ich aber für die Applikation das Userland von RHEL 6 zum Beispiel nehmen. Also da gibt es auch nette Benchmarks, wo sich gezeigt hat, dass sowas durchaus lohnen kann, da einfach mal so ein bisschen rumzuspielen. Ja, ansonsten ist das teilweise ganz nett zum Verpacken, beziehungsweise relativ einfach zu verpacken, um jetzt einfach irgendwie ein Image mit irgendwie einem bestimmten Basistool auf die Beine zu stellen. Aber insofern, ja, für den, so den kompletten akademischen Bereich, wo es um so Sachen wie Reproduzierbarkeit geht, ist das relativ nett. Oder halt, das hängt hier auch irgendwo als Poster aus, ist dieses IGA-Projekt. Vom Alexander Pelzer, da war es irgendwie so, da ja, haben sie quasi ihr Leid geklagt, dass sie halt irgendwie für, was war es, ja, Genome Sequencing halt wirklich komplexe Pipelines haben und das Ganze sehr, sehr fragil ist, sodass sie mit anderen Instituten austauschen mussten und ja, da halt einfach die Frage war, wie macht man es? Und dann wollten wir mit virtuellen Maschinen anfangen und dauert ja dann vergleichsweise lang, bis das Ganze gestartet ist und Christian Kniep, auch ein Ex-Kollege, kam nochmal auf die Idee, hey, wieso nimmt ihr denn nicht eigentlich irgendeinen Container? Und damit haben sie das dann relativ effizient verpackt bekommen. Also da ist es dann wirklich eben dieses Szenario, ich habe da sehr fragile Anforderungen für die Software und die Installationsanleitungen sind dann teilweise irgendwie seitenlang. Und das in Container verpackt ist einfach geil an der Stelle. Ansonsten ja, oder so aus dem HPC-Umfeld raus, Performance ist nah am Blech, beziehungsweise besser als mit klassischer Virtualisierung. Wen das interessiert, gibt es das IBM Docker Paper, da ist so die Executive Summary, dass hier Docker equals or exceeds KVM Performance in every use case we tested. Klar, ich habe nicht noch ein Layer irgendwie Virtualisierungsschicht dazwischen, ich bin einfach wesentlich näher am System quasi dran. Wenn ich jetzt einen Compute-Job habe, der irgendwie zwei Wochen läuft, da ist das jetzt nicht unbedingt so relevant, wie schnell der zum Beispiel startet, aber so im Alltag, wenn ich irgendwie eine Kleinigkeit im Container machen möchte, das ist jetzt einfach mal ein Hello World, dann bin ich hier bei so einer halben Sekunde. Ja, das ist schon für manche Sachen einfach wesentlich eleganter, als das mit virtuellen Maschinen zu machen, sofern das einfach vom Use Case her passt. Genau, fassen wir zusammen, Container sind keine magischen virtuellen Maschinen, sondern sind was Neues. Es ist nicht unbedingt Virtualisierung 2.0, aber können für manche Sachen einfach nett sein, sowas einzusetzen. So, das habe ich länger erzählt, als ich eigentlich wollte. Gehen wir doch mal über zum eigentlichen Thema. Ja, das Thema, fangen wir hier so als Aufhänger mit einem Zitat von, ich glaube, Daniel Jack Welch, egal, der Herr Welch bei Red Hat, auch eins der Linux-Urgesteine. Und der durfte sich damit mal so ein bisschen auseinandersetzen, hat gemeint, hey, ja, Containers do not contain, zumindest nicht in dem Umfang, wie das manche meinen. Ich habe noch ein paar andere Zitate und Meinungen mitgebracht, hier Dan Welch, genau. Und er meint halt hier, dass es sehr viele Leute gibt, die gerade am Anfang dieser Hype-Phase gemeint haben, boah, voll cool, wir können eigentlich virtuelle Maschinen wegschmeißen, wir machen jetzt nur noch Container. Und dann halt sämtliche Use Cases, die sie in virtuellen Maschinen hatten, in Container reingepackt haben und halt vor allem interaktiv mit dem Zeug arbeiten, das ist eigentlich das, was wir nicht möchten. Und in dem Aspekt sind Container wirklich ein Stück weit schlechter. Ja, Jerome hat dann, also wie gesagt, einer dieser Chefentwickler bei Docker hat dann gemeint, ja, okay, VMs sind schon noch ein Stück weit besser, aber wir holen auf. Und ja, da möchte ich so ein bisschen was heute dazu sagen und ja, von Theo gab es, also Theo Rath hier, Mr. OpenBSD, gab es auch noch ein schönes Zitat, also jetzt weder auf Docker noch irgendwie sonst sondern generell auf Virtualisierung. Und der hat gemeint, ja, also ihr habt doch einen an der Klatsche, wenn ihr meint, hier eine Virtualisierungsschicht ohne Schwachstellen auf die Beine stellen zu können, bla 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 bla. Und gerade hier da so eine Gruppe von Hippies und so weiter. Naja, als ich die Folie das erste Mal gezeigt habe, konnte ich wenigstens sagen, Theo war dann so konsequent zu sagen, hier unter OpenBSD, wir machen keine Virtualisierung. Inzwischen hatten sie ja dann doch irgendwie mal die Idee, sie könnten noch mal ein Hypervisor-Projekt starten. Also wer da Näheres dazu weiß, wie da so der Status quo ist, ich habe irgendwann da nicht mehr so viel davon gehört. Der hier auch noch so zum Schluss, den fand ich einfach niedlich. Docker Security Status is best described as complicated. Ja, genau, ich hatte mich auf der FOSDEM vor 2 Jahren auf einen relativ netten Vortrag verlaufen. Da hatte Ian Jackson, das ist einer der Xen-Entwickler bei Citrix, also vielleicht so ein bisschen voreingenommen, aber sich einfach mal die Mühe gemacht, so ein bisschen Erbsenzählerei zu machen. Und genau, das Fazit ist im Prinzip, was er gemacht hat, er hat einfach mal sämtliche CVEs für Xen paravirtualisiert, KVM in Kombination mit Nemo und dann Linux als General Container, das ist quasi das, was man irgendwie, was man quasi als VM irgendwie ansehen würde, versus ich habe einen App-Container, in der irgendwie eine Applikation nicht mit Root-Rechten läuft, sondern halt einfach nur die Applikation das tut, was sie irgendwie machen sollte. Und das sind die Kategorien Privilege Escalation, also dass ich aus meinem GAS ausbrechen kann und irgendwie böse Sachen auf dem Host-System machen kann und auf den anderen Virtualisierungseinheiten und so weiter, in Denial of Service und dann halt Information Leakage, also dass ich einfach mehr über die Umgebung rauskriege, als ich kriegen sollte, aufgedröselt. Das Ganze war im Jahr 2014. Fazit war Xen, ja, unangefochten, an der Stelle paravirtualisiert, die beste Lösung. Wie gesagt, der Mann arbeitet bei Citrix. Citrix steckt so ein bisschen hinter Xen inzwischen. Vielleicht hat er sich mal verzählt, aber unterstellen wir ihm mal nicht. Mit KVM und QEMU sieht das dann schon nicht mehr ganz so gut aus, ist aber trotzdem ein relativ populäres Gespann, gerade in Kombination mit OpenStack und dergleichen. Ja, und hier, wenn man das dann quasi mit den Linux-App-Containern, wo halt einfach die Applikation friedlich vor sich hinläuft, gegenüberstellt, sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Das ist ungefähr pari, würde ich an der Stelle einfach mal sagen. Wo es dann halt wehtun kann, ist, wenn ich halt hergehe und einfach sage, hey, User, klar, hier hast du einen Container, geh rein, bist gut drin, mach, was du willst. Das ist eigentlich eher die Schwierigkeit. Oder ich habe irgendwie, was weiß ich, einen Webserver mit Root-Rechten im Container laufen, ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt der cleverste Ansatz. Ansonsten, ja, generell, wo kommt der schlechte Ruf her? Das hatte ganz gut angefangen mit einem Docker-Shocker. Das war bei einer etwas abgehangeren Version. Hier, wir sehen Ubuntu 12, irgendwas, irgendwo steht das, keine Ahnung. Da war das zum Beispiel vulnerable und man konnte dann halt aus dem Container irgendwie entsprechend ausbrechen. War jetzt nicht unbedingt so der allerbeste Start. Was meiner Meinung nach immer noch so ein Problem ist, ist einfach Missverständnisse, so dieses magische virtuelle Maschinen und so weiter. Szenario von der Jessie Frazell, auch eine oder ehemals eine der Docker-Entwickler-Community, keine Ahnung, was sie da genau gemacht hat. Aber kannte sich mit dem oder kennt sich mit dem Zeug auf jeden Fall gut aus, hatte diesen wunderbaren Blog und da hat sie einfach mal vorgestellt, wie sie hier den Desktop containerisiert. Hat dann auch irgendwie am Anfang gemeint, hey, oh, hier Sandbox unter Mac und so weiter und meine Applikation kommt nicht raus und sowas, das ist ja voll cool. Wäre doch voll toll, wenn man sowas auch unter Linux hätte. Also sie hat nicht gesagt, dass Container quasi eine Sandbox ist, also das ist noch ein ganzer weiter Weg an der Stelle. Aber ich kann sowas Ähnliches machen und so weiter und hat dann mal angefangen, so ihren Tagesworkflow irgendwie zu containerisieren, hat angefangen irgendwie mit, mit Matt, hat dann festgestellt, achso, ich brauche hier eine Config-File, gibt dann diese Config-File dann irgendwie rein. Danach hat sie dann weitergemacht mit Spotify, dann musste sie dann irgendwie Audiogeräte reingeben, dann wollte sie Skype machen, musste dann Audio und Video reingeben und so weiter und so hat sie immer das Ganze dann weiter aufgebaut und am Schluss meinte sie, sie wäre mindblown gewesen, als sie festgestellt hat, hier, wenn ich meine Festplatte reingebe, dann kann ich sogar geparted im Container machen. Ja, okay, klar. Works as intended. Man hat ihr dann, also das Schöne war jetzt eigentlich gar nicht mehr das, sondern es gab dann halt schön hinterher Diskussionen und man hat ihr dann nahegelegt, dass sie das vielleicht jetzt nicht unbedingt machen sollte, dass das unter Security-Aspekt nicht unbedingt so gut wäre. Sie könnte auch sowas machen, wie dass sie halt hergeht und einen Container startet, da ihr Slash Ich weiß, man kann sie so unglaublich gut lesen, aber ihr Root-Verzeichnis ihres Host-Systems reingibt, das Ganze dann nach TMP in ihrem Container mountet und dann einfach mal einen rekursiven RM auf TMP im Container absetzen. Auf einmal hätte sie ganz viel Platz auf ihrem Host-System. Also als Sandboxing würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Meiner Meinung nach ist es eher, tut genau das, was es soll. Ansonsten noch ein bisschen weiter gespielt, sowas dann in der NFS-Umgebung, wo ich dann wirklich im Container dann irgendwie Root-Rechte habe, mir vielleicht noch eine User-ID anlegen kann und dann halt vielleicht auf irgendwelche NFS-Shares zugreifen kann, zumindest mit NFS-Version 3, auf die dann halt der Host Zugriff hat, aber der User vom Host aus nicht unbedingt Zugriff hätte. Da lässt sich mit Container irgendwie was machen. Also gibt schon diverse Möglichkeiten. Der Felix erzählt heute auch noch ein bisschen was zu inkontinenten Containern als Lightning Talk. Er wollte mir nicht verraten, was er als Folien irgendwie präsentiert. Insofern, aber wie gesagt, wir erinnern uns, keine magischen virtuellen Maschinen, was anderes. Meiner Meinung nach ein ganz großes Problem ist nach wie vor das, Unpatched Vulnerabilities. Warum ist das ein Problem? Wir erinnern uns an Shellshock, wir erinnern uns an Heartbleed und wie sie alle weiter heißen. Also so die Linux-Welt ist da letzte zwei Jahre relativ gut durchgeschüttelt worden, was es da irgendwie an bösen Sachen gab. Wenn man sich jetzt mal so eine Registry für Container bzw. für Images anschaut, gerade auch Ghost war irgendwie so ein Thema, Buffer Overflow, bla 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 bla, in irgendwie einer Kernbibliothek. Und irgendwer hat dann mal die Erbsenzählerei gemacht und mal geguckt, wie viele Images auf KIO, das ist so eine Alternative zum Docker-Hub, um da sich Images herzuholen, wie viele Images davon betroffen sind. Und zum Zeitpunkt der Untersuchung waren das 2/3, also 66,6% waren davon betroffen. Ist nicht so schön, wenn man dann halt irgendwie einen Container hochfährt und der hat schon mal quasi ab Werk irgendwie so eine Schwachstelle, weil Hand aufs Herz, wer, um irgendwie sowas auszuführen, fängt dann erstmal an, das System nochmal zu aktualisieren, ist eher unrealistisch, sondern so ein Container ist halt einfach ein Wegwerfprodukt, der halt einfach das drin haben soll, was er braucht zum Funktionieren und irgendwann baue ich den dann halt mal neu, wenn ich irgendwie Updates drin haben möchte. Ja, bei Heartbleed sah es auch nicht unbedingt besser aus, da waren wir dann bei 80% der Container zum Zeitpunkt der Untersuchung, die davon betroffen waren und ist nicht unbedingt so schön. Die Ursache ist das. Die meisten Container bauen halt einfach aufs gleiche Basis-Image auf. Also zum Beispiel hier das Ubuntu Office hatte irgendwie fast 30 Millionen Pulls und so weiter. Und dann ist halt das Problem, die Leute sagen hier, from eben Basis-Image und darauf aufbauend machen sie halt ihre Änderungen und so weiter. Und dann haben sie ihre Änderungen drin, freuen sich und die Welt entwickelt sich weiter, das Basis-Image entwickelt sich weiter, aber die Leute aktualisieren halt dann nicht ihre darauf aufbauenden Images. Und dann sind halt die aufbauenden Images da drin, das Basis-Image ist alles wieder frisch und schick, aber halt die anderen Images nicht unbedingt. Also insofern, da sollte man, sowas sollte man auf dem Schirm haben und seine Images halt einfach regelmäßig pflegen. Insofern alles blöd im Container-Universum, nicht unbedingt meiner Meinung. Speziell im letzten Jahr hat sich an der Front einiges getan. Zitat von Jerome hat schon relativ früh gezeigt, dass sie sich der Problematik irgendwie bewusst sind. Und ihr Ansatz ist jetzt wie auch überall so schön, Defense in Depth, Multi-Layer of Security Controls und so weiter, alles schön ineinander geschalt, Secure Platform, Secure Access, Secure Content als großes Credo irgendwie. Ich habe mal ein bisschen angeschaut, wenn ich hier so eine Umgebung habe, ich habe da Container, die interagieren über Hostgrenzen miteinander oder keine Ahnung, ich möchte irgendwie containerisiert was machen, das als Ausgangspunkt, was ich da dann so auf die einzelnen Schichten aufdröseln kann. Habe das aufgeteilt in hier ein Image, in Provision Mode, also wo ich die ganzen Images herkriege. Ich habe meinen Content Layer, also was in diesen Images drin ist, quasi diesen Verteilungspunkt. Ich habe irgendwie ich habe irgendwelche Repositories und so weiter und am Schluss habe ich einen Operation Mode. Ich habe meinen Host Layer, ich habe meine Container Runtime und so weiter und ich habe dann drüber noch die Application Schicht sozusagen. Und das gehen wir jetzt mal so ganz grob ein bisschen durch. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht die einzelnen Technologien im Detail vorstellen, sondern einfach mal so als Pointer, was es da gibt und wo man sich da weiter einarbeiten kann, wenn man denn Interesse daran hat. Fangen wir mit dem Provision Mode an, also der ganze Aspekt irgendwie mit der Image-Verteilung und so weiter. Was man an der Stelle einfach machen sollte, ist wenn man sich das irgendwie erlauben kann, bauend und signierend und vor allem auch weiterentwickeln von eigenen Basis-Images, wenn das vom Aufwand her vertretbar ist, nach Möglichkeit auch irgendwie ein eigenes Repository einsetzen, mit selbst kuratierten Images, wie gesagt, wenn man das vom Aufwand her stemmen kann. Wenn man auf einen Docker-Hub geht, sich dann eher auf die Official Repositories limitieren, das sind die mit diesem Sternchen da hinten dran. Da hat man dann auch nur ein Stück weit begrenzte Sicherheit, dass das irgendwie alles schick und sonst irgendwas ist. Also es kann neben dem Hersteller kann auch irgendwie so ein Stück weit Community dahinter stecken, die sich darum kümmern, dass das aktuell ist, aber es kümmert sich wenigstens wer drum an der Stelle. Ansonsten gibt es halt eben die Möglichkeit, wie gesagt, diese Official Repositories, das sind die mit Stern. Ich kann mir selbst irgendwelche Trusted Registries on-site irgendwie hinstellen. Und was auch relativ neu ist, ist die Option für Content Trust, also dass ich die Möglichkeit habe, Images zu signieren und die dann auch, bevor ich das Image starte, dann wirklich zu verifizieren, ob das das ist, was irgendwie der Maintainer gebaut hat. Also Rocket hatte das schon, glaube ich, einen ganzen Ticken länger und haben das auch standardmäßig an. Ich meine, bei Docker wäre es, also seit es drin ist, nicht unbedingt standardmäßig an, aber man hätte die Option dazu. Ansonsten haben sie jetzt so Stichwort Enterprise-Gedanke und großes Universum, haben sie jetzt auch noch einen Docker-Store und von dem versprechen sie, dass es ein new fully compliant commercially supported Software ist. Also sprich, wer Software einsetzen möchte, die auch irgendwie Support bietet, kann dann auf den Store quasi greifen. Store impliziert, das Ganze kostet auch Geld. Ansonsten kann ich mir auch noch ein kleines Private Registry-Ding hinstellen. Ja, ansonsten, was relativ nett ist, ist die Image-Content-Geschichte. Da gibt es später auch noch einen Lightning-Talk dazu. Ich habe gerade einen Thesis-Studenten, der sich mit dem auseinandersetzen kann, zum Gucken, wie sich denn einer dieser Image-Scanner erweitern lässt. Und der stellt da einfach mal den Claire noch ein bisschen weiter vor, als ich das jetzt mache. Das Ganze ist aus dem CoreOS-Projekt. CoreOS sind die, denen wir Rocket verdanken, also eine der Docker-Alternativen und untersteht einer freien Lizenz. Das ist quasi die Komponente, die von dieser Registry KIO das Image-Scan macht. Das heißt, Workflow ist im Prinzip jedes neue Image, was da reinkommt, wird erstmal darüber geprüft und bestehende Images werden regelmäßig auf neu gemeldete Schwachstellen untersucht. Gibt es auch Alternativen dazu? Docker hat wohlgemerkt im kommerziellen Angebot das Projekt, ehemals Projekt Nautilus drin, nennen das jetzt Docker Security Scanning, da versprechen sie noch ein bisschen mehr, also sie wollen auch auf Software-Lizenzen, glaube ich, scannen und keine Ahnung, einfach noch ein paar Sachen mehr, als hier aktuell bei Claire momentan drin ist. Im OpenShift-Universum gibt es auch irgendwas, da setzen wir auf die OpenSCAP-Image-Scan-Komponente irgendwie auf, IBM. Kenne ich mich an der Stelle gar nicht aus, aber da gibt es einen Vulnerability Advisor im Bluemix-Paket. Also die Konzepte sind ähnlich und in der Regel unterscheiden sie sich in Features. Konzepte sind im Prinzip das, ich habe mein Image besteht aus mehreren Filesystemschichten, die werden einfach dann auseinandergedröselt und dann schauen sie da rein, hier, was habe ich da quasi als Bill of Material, also hier als Stückliste sozusagen. Dazu gehen sie dann her, schauen in die Paketdatenbank rein, und gehen dann mit der Paketdatenbank, wenn sie die Liste haben, gehen sie in die CVE-Datenbank von den Herstellern. Als ich die Folie gemacht habe, waren das damals Red Hat, Ubuntu, Debian. Inzwischen ist, glaube ich, noch Alpine dabei und kann sein, also das ist irgendwie an der Stelle irgendwie am Wachsen. So, soweit so schön. Großer Pferdefuß an der Sache ist, schlägt nicht bei händisch installierter Software an. Oder wenn ich das auf irgendwie andere Magie irgendwie reinbekommen habe oder mir das irgendwie dynamisch irgendwie danach installiere oder sonst irgendwas, das ist mit dem Claire momentan nicht erfasst, sondern die gehen halt wirklich nur auf diese Paketdatenbanken. Wer Wert drauf legt oder vielleicht die Firma sagt, ja, aber jede Software, die bei uns eingesetzt wird, da muss mindestens ein Virenscanner drüber gelaufen sein. Also so eine Integration von irgendwie Schlangenöl oder sowas ist momentan auch noch nicht dabei. Vielleicht kriegt man ein Student an der Stelle irgendwie da was hin. Prüfen auf Lizenzsoftware. Zum Beispiel habe ich da aus Versehen ein Oracle irgendwie reingepackt oder keine Ahnung was. Oder irgendwelche Compliance-Anforderungen, wie es muss die und die Konfigurationsdatei oder sonst was drin sein. Also sowas ist an der Stelle auch nicht drin, aber ich kann zumindest prüfen, ob mein Image auf irgendwie bekannte Schwachstellen bei diesen großen Herstellern sitzt. Ist ja schon mal ein Anfang. Ja, ansonsten, was kann ich im Operation Mode auf dem Host machen? Wie gesagt, ich habe die Control Groups und Namespaces, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Einmal, um quasi diesen isolierten Betrieb zu gewährleisten, einfach, dass der Container bzw. die Prozesse im Container quasi nicht den kompletten Host sehen, dass ein einzelner Container nicht alles an die Wand fahren kann. Also das sind auf jeden Fall mal Technologien, die ich einsetzen sollte. Also wie gesagt, bei Namespaces fange ich quasi bei Null an sozusagen. Ich sehe alles, packe dann noch ein Namespace drauf, noch ein Namespace drauf und am Schluss sehe ich halt einfach nur noch sozusagen meinen kleinen Blick in die Welt des Host-Systems und was dann halt im Container los ist. Soweit die Theorie. Ansonsten, ja, man sollte sich aus Sicherheitsgründen dann auch wirklich überlegen, irgendwie Z-Groups aktiv zu haben und da Restriktionen zu vergeben. Ansonsten, ja, gibt es Capabilities und Kernel Hardening als Optionen. Sehr, sehr grob, die Capabilities haben die Möglichkeit, also ich kann die adden und jobben. Da sollte man an der Stelle genau wissen, was man macht. Wenn es näher interessiert, man 7 Capabilities. Ganz grob sieht das dann halt so aus. Also zum Beispiel standardmäßig kann ich den Hostnamen irgendwie nicht ändern. Wenn ich das machen möchte, dann muss ich hier diese SysAdmin-Capability reingeben, hat aber den Nachteil, diese SysAdmin-Capability ist relativ mächtig, kann dann auch irgendwie anderen Quatsch an der Stelle machen. Ist aber auf jeden Fall eine Möglichkeit, da von seinem Container einfach so viele Sachen abzuklemmen, wie man dann eigentlich möchte. Gibt noch eine elegantere Variante, komme ich gleich noch drauf. Der Punkt ist halt einfach, diese Capabilities sind einfach, sagen wir mal, eine grobe Sammlung von Syscalls, die sich dann halt einfach beschränken lassen. Ja, ansonsten, wenn ich Bock drauf habe, kann ich Kernel Hardening machen. Ich war auf den Chemnitzer Linux-Tagen auf dem Vortrag dazu. Also wenn man nicht unbedingt muss, möchte man es nicht unbedingt machen. Man könnte, es gibt die GR Security und die PRX Patches, reduziert Buffer Overflows zum Beispiel, oder ja, gibt es als Möglichkeiten. In meinem Umfeld, im HPC-Umfeld nicht unbedingt so gern gesehen, da teilweise noch kurze Laufzeit generiert wird, wird dann von so einem Framework dann teilweise irgendwie als Angriff gesehen, also nicht unbedingt machen. Ansonsten ja, Mandatory Access Control Systeme, SE Linux, App Armor, zu SE Linux gab es letztes Jahr einen Talk dazu. Ganz kurz, sollten die meisten eigentlich zumindest schon mal gehört haben. Typischerweise unterstützt Docker eigentlich sowohl App Armor als auch SE Linux, was jetzt irgendwie gerade aktiv ist, ist von der Distribution abhängig, auf der man das Ganze irgendwie aktiv hat. Die Integration mit App Armor ist irgendwie ein Ticken schmerzfreier gefühlt, als irgendwie mit SE Linux zu hantieren. Du hast bei App Armor quasi irgendwie, ja?
Ich habe den SE Linux noch mal
gleich. Ach, du warst das, ja. Ich habe jetzt nicht so rumgeguckt, wer alles im Raum ist.
Aber wichtig ist an der Stelle, SE Linux nur auf dem Host, nicht
ja.
Im Container.
Ja.
Und die Policies inzwischen in Containers, SE Linux ist bei jedes Mal einzeln, dann für die für
genau, also das, genau, dass das unter RHEL irgendwie quasi mit dabei ist, aber wenn man denn selbst sich da irgendwie einarbeiten möchte und also ich vom Gefühl her, die Lernkurve von SE Linux ist einfach ein Ticken härter als bei App Armor und egal, das Zeug ist da, das Zeug gibt es und man kann es einsetzen, man sollte es ehrlich gesagt auch einsetzen, einfach um noch so ein paar Möglichkeiten irgendwie so ein Stück weit irgendwie einzuschränken an der Stelle. Gerade das PROC-File-System bietet da noch so ein bisschen Möglichkeiten an der Stelle. Genau, wie angemerkt wurde, das Ganze läuft auf dem Host. Die Franzosen meiner, also quasi die Mutterfirma von der Firma, bei der ich arbeite, bevor sie von Atos gekauft wurde, namens Bull in Frankreich, die haben auch irgendwann mal angefangen mit Red Hat irgendwie dran zu arbeiten, quasi im Container SE Linux haben zu wollen, aber was daraus wird, weiß ich leider nicht. Aber da gibt es grundlegend auch Ansätze. Aber klassischerweise, man hat das Zeug auf dem Host laufen. Wer App Armor Policies irgendwie definieren möchte, kann dazu auch irgendwie Bane einsetzen. Das ist auch von dieser Jessie Frazelle, ist aber, glaube ich, in der Weiterentwicklung relativ tot. Aber da gab es auf jeden Fall mal irgendwie die Möglichkeit, sich da irgendwelche Policies definieren zu lassen. Genau, und das Schöne ist, zum Beispiel hier App Armor Policy quasi auf Containerbasis irgendwie abfeuerbar. Das ist, finde ich, schon eine relativ nette Sache. Ansonsten habe ich die Möglichkeit, ein Linux-Auditing-System, wohlgemerkt Zugriffsüberwachung, also nicht Enforcement wie bei SE Linux einzusetzen. Und ich kann halt Regeln auf Basis von Dateien und Syscalls vergeben, zum Beispiel überwache mir irgendwie rm-dir-syscall oder unlink oder sowas und schreibe mir das irgendwo hin, wenn irgendwer das macht. Zeigt mir alle Open-Syscalls von einer bestimmten User-ID, zeigt mir Zugriffe, bei der irgendwie die etc-Passwd modifiziert wird und so weiter. Also da sollte man sich gegebenenfalls auch eine gewisse Strategie überlegen, wenn man sowas einsetzen möchte, um einfach mitzukriegen, was auf dem Host-System an der Stelle passiert und das gegebenenfalls auch ins Monitoring einzusetzen. Also gerade bei so Sachen irgendwie vielleicht mitprotokollieren, was an Containern gestartet wird, wenn sich irgendwie eine Config ändert, gerade Zertifikate, Keys kann man relativ viel Schindluder treiben. Ja, ansonsten alternativ noch OpenSCAP Container Compliance ist, ja genau, hat sich jetzt umbenannt, heißt jetzt nicht mehr, ist jetzt als, hieß früher OpenSCAP Container Compliance, ist jetzt als Teil von OpenSCAP namens OpenSCAP Docker quasi irgendwie direkt mit drin. Da habe ich halt einfach die Möglichkeit, einerseits, dass ich auch bestimmte Konfigurationseinstellungen quasi irgendwie abprüfe, beziehungsweise dann halt auch Vulnerability Scan. Ansonsten gibt es den Docker Bench for Security, das ist auch irgendwas, was ich ganz gerne auf dem Host ansetzen möchte. Der geht dann halt einfach, gibt es lustigerweise auch als ein Container, der braucht allerdings relativ viel Capabilities hier, beziehungsweise was er halt machen kann am Faden und so weiter. Aber der geht halt einfach über den Host drüber und prüft da irgendwie, ich glaube, 200 Regeln ab, was denn jetzt irgendwie schön wäre, dass die Container ein separates Filesystem haben und so weiter und dass irgendeine Datei die und die Permissions hat. Also das könnte man sich zum Beispiel überlegen, als Vorbedingung für kritische Jobs irgendwie laufen zu lassen. Dann an meiner Container Runtime kann ich inzwischen Authorization Plugins aktualisieren. Das heißt, ich habe nicht mehr so diese All-or-Nothing-Geschichte. Wenn mein User Mitglied der Docker-Gruppe ist, dann kann er auf die komplette Command-Line zugreifen. Also da kann ich jetzt mit dem Offset-Plugin ein bisschen was einschränken. Ich kann zum Beispiel hergehen und sicherstellen, dass irgendwie ein User einer bestimmten Gruppe nur auf irgendwie Logfiles irgendwie darüber zugreifen kann und so weiter. Also sowas ist eigentlich ein Feature, wenn ich irgendwie, was ich in einer Multitenant-Umgebung irgendwie einsetzen möchte. Ansonsten die User-Namespaces, da sind sie inzwischen, genau, war der Herr Phil Estes irgendwie ein bisschen mit dran beteiligt und der Gedanke ist halt im Prinzip, ja, einfach die User-Namespaces auf die Beine zu stellen. Momentan habe ich quasi das Problem, dass mein Root im Container auch Root außerhalb vom Container ist, wenn ich diese User-Namespaces nicht aktiv habe. In der ersten Phase sozusagen sind sie dazu übergegangen und haben jetzt auf Daemon-Basis quasi Option geschaffen, dass Root geremapped wird. Ist ein bisschen blöd, ja, ich habe ein paar Zwischenfolien vergessen, genau das ist eigentlich genau das, was man für eine Multitenant-Umgebung nicht unbedingt haben möchte. Da möchte man im Prinzip quasi auf Container-Basis das Ganze remappen. Genau, aber da sind sie dran, es gibt dann die Phase 2. Genau, da sind sie momentan eben dran und ja, ist momentan auch in der Diskussion, wie sie das Ganze machen wollen. Soll aber auch dann irgendwann mal kommen. Ansonsten gibt es momentan noch Entwicklung, stimmt, das habe ich jetzt hier nicht dran, mit drin, Richtung Rootless Container, also dass im Prinzip ein User ohne Ausweitung von Rechten irgendwie sich im Container irgendwie starten kann. Da gibt es einen Talk- und Foliensatz dazu, den könnte ich eigentlich noch mit reinpacken und PDF gibt es dann hinterher, wen das interessiert, kann sich da noch was mit angucken, das ist dann in Kombination mit dem Run-C. Ansonsten, ja, was auch relativ geil ist, sind die SecComm-Profiles, die sind in der 1.1.0 reingewandert und auch sehr schön ist hier, ist eine Kernel-Technologie, gibt es schon länger und ist auch nicht wie irgendwie was komplett Wildes. Genau, ich kann halt damit relativ explizit bestimmte Syscalls irgendwie kappen, inzwischen, die dann halt meinen Container absetzen kann. Inzwischen haben sie, glaube ich, per Default irgendwie, ne, habe ich die Zahl mit, ja, egal, sie haben eine relativ große Zahl quasi an der Stelle schon mal abgeklemmt und großer Nachteil ist, man sollte halt wissen, wenn man seinen Container sowas irgendwie abklemmt, braucht der das, tut der da nicht mehr und nach Möglichkeit eigentlich irgendwie sowas wie so eine Learning Phase irgendwie vorher laufen haben, wo dann halt irgendwie der Container läuft, mitprotokolliert wird, was passiert da gerade und dann halt so eine Liste erstellt und dann halt die zum Beispiel irgendwie absäbelt, also sicherstellt, dass die zur Verfügung stehen, alles andere aus dieser Liste irgendwie abklemmt. Und ja, ansonsten, genau, gibt es noch so Kleinigkeiten wie, dass ich PID-Limits auferlege, um irgendwie Fork Bombs einzuschränken, noch diverse Security Options wie irgendwie No New Privileges, einfach um Rechteausweitung einzuschränken. Ich kann Read-Only-Container haben. Das hier fand ich noch cool, das geht so ein, nennt sich Leak Shield, ist irgendwie ja ein Research Paper, ich weiß nicht, wie production ready das Ganze an der Stelle ist, aber die machen eben genau das, was ich vorher gesagt habe, mit den Syscalls machen die auf Basis von irgendwie Zugriffspfaden, beziehungsweise die gehen halt her und starten den Container, protokollieren mit, was der für Pfade und dergleichen braucht und generieren dann entsprechende Abarmo-Regeln auf Basis von dem, was er dann halt quasi nicht braucht. Und das Schöne an sowas ist, versus dem Ansatz, ich mache irgendwie quasi eine Live-Überwachung, ist, dass mich sowas eigentlich fast kaum Performance kostet. Ich habe halt diese Lernphase, klar, aber im Betrieb kostet mich nichts, so nach dem Motto. Ansonsten ja, auf dem Application Layer gibt es relativ viele Möglichkeiten, wenig Fertiges, Stichwort Anomaly Detection. Szenario ist auch, ich lass vereinfacht gesagt einfach ein S-Trace mitlaufen, lasse den mitprotokollieren, was denn so im Container passiert und untersuche dann, was hat er denn so die letzte Minute gemacht versus was hat er denn vor einer Viertelstunde gemacht und dann zum Beispiel. Mit sowas kann ich halt zum Beispiel ermitteln, wenn ich irgendwie einen Datenbankserver hat, der irgendwie einmal pro Minute 10 Anfragen reinbekommt, auf einmal 10.000, dann weiß ich zumindest, okay, ich habe hier wohl eine Anomalie an der Stelle. Was relativ nett ist, gibt es auch noch ein Paper dazu, das Ganze auf Basis von, jetzt hört mir gerade der Name nicht mehr an, oh, das ist peinlich, von Systic zu machen, genau, und von Falco, sage ich gleich nochmal was dazu, da gibt es später auch nochmal einen Lightning Talk dazu. Ansonsten, was haben sie geplant? Fully Unprivileged Container, hatte ich gerade eben schon mal erwähnt, quasi Rootless Container. Verstärkt Aktivierung von Sicherheitsfeatures by Default, Stichwort Content Trust und dergleichen. Phase 2 der User Namespaces, also wirklich, dass ich ein Remapping auf Containerbasis machen kann. Was sonst noch geschah, es gibt jetzt Docker Secrets, also einfach, wenn ich die Schwierigkeit habe, dass ich irgendwie Passwörter reinbekommen muss in meinen Container, möchte ich vielleicht nicht unbedingt mit Environment-Variablen machen. Da gibt es jetzt Docker Secrets. An der Stelle brauche ich dann aber einen Swarm dazu, weil das über hier dieses Raft-Zeug irgendwie geht. Und da gibt es jetzt halt so eine Passwort-Box sozusagen, was dann auf magische Art und Weise in den Container reingemountet wird. Und von da kann man dann auf die Passwörter zugreifen. Wer sagt, ich will nur einen Container starten, ich kann Swarm auch quasi mit so einem Single-Container irgendwie absetzen. Ansonsten genau noch der Hinweis, Lightning Talk vom anderen Thesestudenten von mir zu Systic bzw. Systic Falco habe ich dieses Jahr das erste Mal kennengelernt. Asche auf mein Haupt, weil ist relativ cool. Es ist im Prinzip einfach die Kombination von S-Trace, TCP-Dump, Hardtop, IFTTOP, LSOff, Transaction Tracing und Magie außenrum. Und das Ganze ist im Prinzip ein Kernel-Modul. Und hat dadurch den Vorteil, kriegt alles mit, was hier oben läuft, kriegt die einzelnen Container mit, egal ob das jetzt Docker, LXC oder Rocket unterstützen sie, glaube ich, auch. Packt das Ganze in eine Scump-File rein, also an dem Scump-File sieht man, dass der Herr, der Wireshark mitentwickelt hat, da jetzt auch irgendwie so seinen Finger irgendwie mit drin hat. Das geht auf einen von denen zurück und damit kann ich relativ nette Sachen machen. Wie gesagt, schaut euch den Lightning Talk an. Der Stefan macht das später vermutlich detaillierter, als ich das jetzt gemacht habe. Und was ganz nett ist, darauf aufbauen, gibt es jetzt auch so ein Stück weit Anomaly Detection. Hat dann so Regeln wie, er prüft, ob im Container zum Beispiel ein Prozess namens Bash gestartet wird. Oder ob auf bestimmte, das war noch irgendwie relativ nett, genau, ob irgendwie ein bestimmter Prozess, der nicht Skype oder nicht WebEx heißt, auf Dev Video irgendwie zugreift. Nachteil an der Sache, es ist einfach so ein bisschen limitiert. Das heißt, wenn ich weiß, okay, ich will an die Kamera rankommen und ich bin so halbwegs mit diesen Regeln vertraut oder kann mir denken, was man da gemacht hat, dann nenne ich halt meine böse Software auch einfach Skype. Aber es ist auf jeden Fall eine nette Sache, um auf Basis von dem irgendwie loszulaufen. Da ich schon grandios überzogen habe, noch ganz kurz der Hinweis, großes Thema, Prozesse einhalten, nicht immer das Rad neu erfinden, bestehende Best Practices übertragen, also sprich Linux-Softwareverwaltung macht man nicht erst seit gestern, man pflegt irgendwelche Repositories mit RPMs drin und so weiter, man guckt, dass das Zeug irgendwie signiert ist. Wieso macht man das nicht einfach auch konsequent irgendwie in der Containerwelt? Also man hat sich da ja irgendwelche Policies überlegt und wer Software installieren darf, wer irgendwie was starten darf und so weiter. Das sollte man halt einfach mit einem gewissen gesunden Menschenverstand übertragen. Sich zum Lifecycle Gedanken machen, wann wird gepatcht, wie wird geupdatet, vielleicht auch mal Kehrwoche machen. Wir sind hier immerhin im Schwäbischen. Also insofern, wenn ein Image irgendwie ein halbes Jahr nicht mehr gestartet wird, weg mit dem Ding. Kann ich irgendwie es mir leisten, Basis-Image unternehmensweit zu pflegen? Wer darf überhaupt ein Image bauen? Muss das hinterher noch irgendwer absegnen? Wie mache ich sowas mit der Passwortverwaltung? Wie kriege ich meine Passwörter in die Container rein und so weiter? Ja, wer darf überhaupt auf irgendwie Docker zugreifen? Wie kann ich kontrollieren, wer jetzt eigentlich was laufen lässt? Also so Role-Based Access Control. Wie überwache ich, was alles läuft, woher das Zeug ist und so weiter. Ja, und auch so ein bisschen Gedanken über Forensik machen, wenn wirklich mal was schief geht, einfach um die Fragen beantworten zu können, wer hat denn meinen Container gestartet und ja, was hat denn ein Container zum Beispiel irgendwie alles angefasst? Wäre zumindest mal interessant. Und was man vielleicht auch vorher gucken sollte, ist, kann meine Enterprise-Distribution die Sicherheitsfeatures, die ich einsetzen möchte, überhaupt? Und ja, also ein schönes Beispiel aus dem Umfeld, was man nicht, oder aus dem Szenario, nur weil was machen kann, sollte man es nicht unbedingt machen, ist das hier, Fully Automated Build Process. Man kann das Ganze so Container- oder Image-Erstellung ja relativ nett irgendwie in Jenkins und wie die alle heißen, einbauen. Ja, Fazit, what could possibly go wrong? War so das Szenario hier, Containers Vulnerability Analyst, die haben sich mal die Gedanken gemacht, die haben einfach, genau, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass wenn auf einem GitHub-Repository Software aktualisiert wird, dass ich dann automatisiert mein Image auf Basis von dem irgendwie neu bauen lasse. Kann man so machen. Was man dann vielleicht nicht unbedingt machen sollte, ist dann sowas dann direkt in Production zu schieben. Also der Ansatz war an der Stelle, wir gucken mal, wir übernehmen, ich weiß nicht, ob sie es wirklich gemacht haben oder ob es einfach nur mal ein Test war, ein GitHub-Repository, stellen da irgendwelchen Code rein, der da irgendwie nicht drin sein sollte und am Tag drauf war dann halt der Code, den sie quasi eingeschleust haben, dann wirklich dann in Production irgendwie in Betrieb. Wie gesagt, kann man so machen, läuft im Prinzip aber eigentlich allen Security-Mechanismen, die man sich irgendwann mal überlegt hat, eigentlich zuwider. Genau, also auch gerade vor dem Hintergrund, Olaf hatte letztes Jahr hier auf, ich glaube hier und einmal auch auf der ApacheCon so eine Untersuchung, was denn zum Beispiel hier bei diesem Big, was war es? Ach egal, von so einem Subprojekt aus dem Apache-Umfeld an Software irgendwie reinkommt und wo die denn halt irgendwie Software herziehen. Und da waren teilweise dann schon gruselige Sachen irgendwie dabei, also irgendwelche Privat-Homepages und so weiter, auch nicht mit HTTPS verschlüsselt und so weiter. Ja, das in dem Umfeld unschön. Ansonsten, ja, Stichwort hier Management bzw. irgendwelche Management-Einheiten oder Scheduler und so weiter, da sollte man dann auch nochmal drauf gucken. Aber vielleicht nächstes Jahr ein Vortrag zu, gucken wir mal. Ansonsten Weiterführung, es gibt einen Haufen Paper, Doku-Material zu dem Ganzen. Das ist so das Einfachste, irgendwie Introduction to Docker, Container Security. In dem sind noch so ein paar Angriffssektoren drin und so ein bisschen Rechtfertigung, warum Container vielleicht nicht immer und überall eingesetzt werden wollen und so weiter. Auch so ein paar Angriffsvektoren, noch so ein bisschen dann auch nochmal so die Basis, wie dass man noch vielleicht die Prozesse unter einer anderen User-ID laufen lassen sollte, drin. Das hier ist, wenn man eins der Paper aus dem Umfeld lesen möchte, das, was ich eigentlich so ja, empfehlen würde. Gibt inzwischen auch die Version 1.1.1 oder irgendwie sowas, auf jeden Fall vom Juni letzten Jahres von der NCC Group, Understanding and Hardening Linux Containers. Und was die gemacht haben, die sind hergegangen, haben das für LXC, Docker und für Rocket angeguckt. Rocket war damals eine vergleichsweise alte Version, glaube auch noch nicht bei der 1.1.0, sondern erst 0.6. Inzwischen sind sie, glaube ich, bei 1.27, also vielleicht nicht mehr ganz auf dem aktuellsten Stand, aber da ist das alles nochmal in absoluter Tiefe erklärt. Auch nochmal, was SE Linux ist, was Capabilities sind und so weiter. Jenseits über den Rahmen, was ich selbst mit 10 Minuten überziehen irgendwie hier erzählen könnte. Das mal anschauen. Nachteil ist, ja, sind halt so irgendwie 60, 70, 80 Seiten und auch eher kompakt geschrieben. Man braucht eine Weile. Ansonsten gibt es noch diesen Docker-Benchmark, das ist quasi die Basis für diesen Container, wo es da gibt, oder dieses Werkzeug. Das ist eher trocken zu lesen, das ist immer so klassisch so, ja, wir haben die Anforderung, damit das erfüllt ist, muss die und die Option gesetzt sein oder muss das so und so sein, zum Beispiel halt, dass hier Audit an ist. Und wenn das nicht an ist, dann knipst man das Ganze so und so an. Also ist eher trocken. Das ist noch so das Neueste. Da geht es dann zwar eher so ein bisschen auf das Docker Data Center Projekt, aber da sind die ganzen Basistechnologien, wo es gibt, auch nochmal relativ gut erklärt. Da ist auch nochmal dieses mit dem Raft und Container, mit dem Docker Secrets, Passwortverwaltung und so weiter drin. Ja, ansonsten jetzt final Zusammenfassung und Dings. Containers do not contain. Kann so sein, muss nicht so sein. Also wenn man sich mal quasi die ganzen Bedrohungen anguckt, es gibt relativ viele Optionen, die man aktivieren kann. Ob die dann wirklich aktiviert werden, sei jetzt mal dahingestellt, aber man könnte zumindest. Und ansonsten, das ist hier halt ein Beispiel für irgendwie Root Exploit auf dem Host-Tutor und mit den entsprechenden Optionen gesetzt, tut das dann halt nicht im Container. Also insofern, Container müssen nicht zwangsweise unsicherer sein, sie müssen aber auch nicht unbedingt zwangsweise sicherer sein. Gibt aber genug Möglichkeiten, um das so zu machen. Ja, es gibt viele Möglichkeiten zur Absicherung, große Features wollen halt genutzt werden. Faktor Mensch ist auch noch da, ne? Schwächste Komponente und Hinweis, einfach etablierte Prozesse und Verfahren anwenden, weil ja, nur weil es leicht ist, muss es nicht unbedingt sinnvoll sein an der Stelle, ja. Insofern nochmal so ein bisschen Wahlwerbung und ich werde jetzt die letzten 3 Minuten noch für Fragen offen, wird aber schon mal quasi die Bühne für den nächsten freigeben.
So. Ja. Eine Frage zu Home-Computing scheint ja schon wieder ein Thema zu sein.
Ja.
Ich habe mit Leuten im Home-Computing gesprochen und für die ist das Problem, die wollen nicht Docker einschätzen, was eben das Schedule und das Software schon als nicht zusammenpasst. Du wolltest zwar nicht nur Singularity sprechen, aber das ist immer öfter als.
Ja, ja, das ist quasi, also Singularity ist letztendlich das, was man an der Stelle irgendwie einsetzen möchte. Das ist momentan, also wir hatten in der Firma vorletztes Jahr auch ein Proof of Concept, wie man eigentlich so einen Standard-Docker irgendwie mit dem Queuing-System integriert bekommt. Es gibt auch für LSF, also eins dieser Queuing-Systeme, gibt es da auch quasi schon eine Integration, aber die ist eher etwas bescheiden. Also was sie macht, ist im Prinzip, die kapselt halt einen Docker-Run-Aufruf. Also da ist dann kein MPI drin, da ist dann kein Nix drin, aber ich könnte halt so irgendwie eine containerisierte Applikation auf einem Rechner zum Beispiel starten.
Also was hast du ja schon so ein bisschen angehört, dass die Docker irgendwie so entwickeln könnte? Meinst du, das wird noch irgendwann kommen oder wird Docker immer mehr
Ich denke eher Richtung Enterprise, also für irgendwie HPC und Integration in irgendwie einen Scheduler-Container, D, Run, C. Also eher so, wir nehmen das Plumbing und machen auf Basis von dem was. Und die Alternative, was halt momentan relativ beliebt ist, ist eben das Singularity. Funktioniert ein bisschen anders da, also das ist im Prinzip, ich brauche dann zwar keine Root-Rechte, aber ich habe ein großes Set-UID-Binary. Dann hat es noch irgendwie ein bisschen Probleme mit ihrem Image-Format, weil sie das irgendwie direkt in den Kernel irgendwie reinhauen und da böse Sachen irgendwie passieren können, rein theoretisch. Aber da sind sie momentan dran, das ist ihnen bewusst. Und ansonsten, ich war letzte Woche auf der ISC-HPC, da auch beim Docker-Workshop und da waren die Leute auch sehr erpicht darüber, mehr über Singularity zu erzählen. Also Container so als Basis ist relativ nett, aber so, dass das, was am nächsten an HPC dran ist, ist eigentlich das Singularity-Zeug. Ansonsten gäbe es noch Shifter, aber das geht dann eher so in Richtung etwas erweitertes CH-Root. Und da es von Cray herkommt, ist das auch eigentlich am beliebtesten auf der Cray-Hardware. Ja, genau. Quasi politisch, ne? Ansonsten, gibt es ansonsten, wenn du mir irgendwie Mailadresse aufschreibst, oder, nee, wir machen es andersrum, sonst bin ich in der Bringpflicht. Ich gebe dir eine Karte, du schreibst mir eine Mail, du kriegst die Folien zurück oder so. Ansonsten, wenn es wen interessiert, ich erzähle später noch was zu 3D-VDI unter Linux, da geht es um 3D-beschleunigte Desktops für Linux-Arbeitsplätze.
Vielen Dank.